Die Trailer sind vorbei, der Hauptfilm beginnt und der Typ da hinten, ein paar Reihen hinter uns, hört endlich auf zu reden, hoffentlich. Herzlich willkommen bei Projektor, dem Filmpodcast. Ich bin Dominik und bei mir sitzt der Thomas.
Hallo.
Thomas, was geht ab?
Nicht viel, andere Uhrzeit.
Das stimmt. Letztes Mal waren wir ganz früh spießig bei der Arbeit hier. Heute ist es Abend, denn wir waren gerade im Kino.
Genau.
Dieser Podcast ist heute wirklich eine direkte Reaktion sozusagen auf das, was wir gerade gesehen haben. Wie ging es dir vor dem Film, den wir heute gesehen haben?
Vorerst gut, bis ich dann auf dem Weg dahin Probleme bekommen habe, weil jede einzelne Straßenbahn sich entschieden hat, festzustecken. Und ich dann so halb rausgeworfen wurde und dann bin ich den Rest gelaufen. Deswegen bin ich auch ein bisschen zu spät gekommen. Es tut mir leid.
Thomas hat mir auch irgendwann geschrieben, ich glaube, das Universum will nicht, dass ich diesen Film sehe. Also man hat dich aufgehalten.
Ja, aber so schlimm war es jetzt dann doch nicht, ne?
Wir sind rechtzeitig reingegangen und wir haben es gesehen. Ich habe gestern Abend, um mal wieder mit einem Random-Film zu starten, mit 90s geguckt. Ganz kurzer Werbeblock. Ich fand's ultra geil.
Ja, der ist stark. Jonah Hills Regiedebüt und auch sehr autobiografisch.
Richtig stark. Weißt du da mehr drüber? Ich habe mich jetzt noch gar nicht krass informiert. Ist es autobiografisch, weil er sich in diesem Hauptcharakter sieht? Oder ist er einer der Nebencharaktere? Weil es gibt ja auch einen, der will irgendwie Filme drehen. Dann dachte ich kurz, oh, warte mal, ist das jetzt quasi der autobiografische Teil von Jonah Hill? Oder geht es schon um diesen Jungen?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass er sich am meisten im Hauptcharakter sieht. Aber ich denke mal, dass das vielleicht so aus allen Charakteren so ein bisschen sich rauskristallisiert. Ich weiß nicht genau, das ist so das, was ich mitbekommen habe. Aber da gibt es sicherlich Infos von Jonah Hill, der da ein bisschen genauer drauf eingeht.
Ja.
Aber er ist auf jeden Fall, man merkt es ihm schon an, also man merkt schon an, dass er aus dieser Zeit kommen musste, damit man so einen Film macht. Also
voll.
Das ist ja authentisch, bis zum geht nicht mehr, würde ich sagen.
Es ist authentisch bis zum geht nicht mehr. Es ist eine Liebeserklärung an diese Zeit und auch an diesen Coming-of-Age-Film-Style. Grob gesagt geht es einfach um einen Jungen, der ist, was ist der, so 13, 14, 15,
ja.
Also auf jeden Fall noch junger Teenie, der es zu Hause relativ schwer hat. Jetzt nicht das stabilste Familienheim, würde ich sagen. Und dann sich in so einer Skater-Crew sehr zu Hause fühlt und da irgendwie aufschaut zu den anderen Jugendlichen, die halt 2, 3, 4 Jahre älter sind als er. Und die dann halt derbe cool findet. Und dann will er unbedingt dazugehören und mitskaten und mitmachen und mitrauchen und mitsaufen und mit alles. Und es ist am Ende halt einfach ein unfassbar atmosphärischer 90er-Jahre-Skater-Romantik-Film. Und der hat mich so krass mit reingezogen. Es hat einfach funktioniert. Und man merkt, dass Jonah Hill als Regisseur, dass der das einfach liebt und dass der weiß, was er will und dass der eine klare Vision hatte. Und mich hat es tatsächlich manchmal so ein bisschen an Boyhood erinnert. Ich weiß nicht, hast du Boyhood gesehen?
Ja.
Und Boyhood, muss man wissen, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Da würde ich ihn jetzt nicht ranlassen in den Olymp. Aber es hatte auf jeden Fall diese Vibes davon. Und irgendwas daran kriegt mich einfach. So diese Coming-of-Age-Geschichte. Irgendwie die coolen Kids, zu denen man dazugehören will, obwohl man auch ein bisschen weiß, dass es einem auch gar nicht so gut tut. Und dann die besorgten Eltern und
ja,
alles,
alle
was da so mitkommt, ja.
Die ganzen Erfahrungen, die man machen muss, habe ich so das Gefühl. Es ist halt dann alles auf einmal. Er will ja dann rauchen, er fängt an zu trinken und irgendwie kommt ins erste Mal in Kontakt mit Frauen und alles auf einmal ist
ja,
es irgendwie.
Ja.
Und für alle, die den Film schon gesehen haben, dieses Jahr kam ein Film raus, der heißt Didi, D-I-D-I von Sean Wang. Der lief ja auch schon in Freiburg, aber der ist ähnlich, der schickt in eine ähnliche Kerbe, aber so knapp nach 2000. Und schon so zum Release des Internets sozusagen.
Mhm.
Und er ist auch so ein 12-jähriger Junge, der gern Skater-Videos mit seinen Jungs dreht und sich dann langsam von seinen Freunden so ein bisschen entfernt, weil sie auf eine neue Schule kommen. Und dann lernt er eben neue, ältere Leute kennen, für die er dann die Skate-Videos dreht. Und es ist so eine Aufarbeitung auch von ihm als jemand, der in Amerika aufwächst, aber seine Eltern kommen nicht aus Amerika. Und der Film schickt genau in die gleiche Kerbe und macht es genau richtig. Also es ist großartig. Der ist genauso gut.
Krass.
Didi von Sean Wang.
Spannend bei Mid-90s und dieser Erfahrung. Für mich fand ich auch, dass ich ja 97 geboren bin. Und somit kann man ja sagen, ich bin ja kein 90er-Kid. Ich habe das ja nicht erlebt. Und trotzdem wirft mich der Film ganz krass in so ein Nostalgiegefühl, was ja irgendwie Magic ist, weil eigentlich dürfte ich es ja gar nicht haben. Ich war ja nicht dabei. Und trotzdem drückt der Film für mich halt einfach generell aus, okay, es geht irgendwie einfach um Jugend, es geht um dieses plötzliche Dabeisein-Wollen, diese schnelle Entwicklung von, es gibt auch eine tolle Szene, da wechselt er irgendwie seine Bettwäsche und seine Poster von halt noch, was weiß ich, halt so Jugend, so
Superhelden-Sachen
Kinder, und genau, sowas, Superhelden-Sachen, ja. Und dann merkt er plötzlich, oh, das ist alles nicht cool genug, die Kids werden mich auslachen, ich hänge jetzt coole Skater und ja, Rockband-Poster auf, ja. Und ich glaube, das ist so ein Vibe, der einen einfach reinzieht und wo man dann plötzlich so eine Fake-Nostalgie kriegt, obwohl man nicht genau da dabei war. Und jetzt frage ich mich aber, wird es trotzdem irgendwann ausgereizt? Weil ich war noch nah dran. Also ich kenne ja eine Kindheit ohne Handys und für mich ist es schon noch so ein Nostalgie-Ding. Okay, da gibt es irgendwelche Zeitschriften und man liebt es, dass man sich gerade irgendwie eine CD gekauft hat, ja. Und wie krass das ist. Und es gab halt noch kein Spotify und bla bla bla. Jetzt frage ich mich, wenn man jetzt noch 10 Jahre wartet, und dann einen Anfang 20-Jährigen fragt, ey, was hältst du von Mid-90s, ob die Person immer noch diese Fake-Nostalgie spüren kann, was wahnsinnig für den Film sprechen würde, oder ob dann doch in 10 Jahren halt ein junger Mensch sagen würde, oh, ja, check ich jetzt nicht ganz. So.
Ja, das ist schwierig.
Ja,
also,
das
wenn
habe
man
ich mich gefragt gestern.
Sozusagen einer Person genau auch Mid-90s zeigen würde, wäre es natürlich interessant. Dann wäre es eine interessante Studie. Aber mich interessiert auch, wie die Filme über die Generation nach uns sozusagen sind. Also ob sich dann bestimmte Punkte so wie da rauskristallisieren. Weil ich meine, in den 90ern ist ja auch so viel passiert und Anfang 2000, da ist ja nicht nur Skateboarden, aber irgendwie ist es trotzdem ein sehr großer Part in voll vielen Leben. Ich glaube, dass jetzt die Generation, die eben nach 2010 geboren ist, würde ich sagen, die haben so, also es ist wahrscheinlich viel Einfluss, aber trotzdem kristallisieren sich Sachen raus, auf die sich alle beziehen können. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wo man sich dann wieder eint. Ich glaube, es ist sehr interessant, sich das über die Jahre immer wieder diese Jugendfilme anzugucken, die so autobiografisch erzählt sind und dann zu schauen, ob es Ähnlichkeiten gibt.
Voll. Und das macht es für mich ja eben gerade so krass. Jetzt eben gestern das Beispiel mit 90s, aber auch ganz viele andere Filme. Oder heute hat mir noch eine Freundin erzählt, dass sie gerade so gerne Filme über die 60er und 70er guckt.
Ja.
Und ich so, ja, cool. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich ihr ein paar Filme da irgendwie empfehlen kann, weil sie wusste, dass ich da halt irgendwie eine große Datenbank auf dem Handy habe. Und dann habe ich ihr ein paar Filme empfohlen. Und dann waren wir auch kurz so, warum faszinieren dich jetzt so 60er, 70er Jahre Filme? Und sie war so, irgendwie fühlt sie sich da jetzt halt gerade krass. Also, dass ein Film in einem irgendwie ein nostalgisches Gefühl erzeugen kann, obwohl man nicht dabei war.
Ja, ja.
Ich hatte mein ganzes, ja, für den Film. So.
Ich hatte mein ganzes Seminar darüber belegt. Das heißt, hieß Retromania. Wo es eben um diesen Nostalgie-Effekt geht und wie damit auch gespielt wird. Also wie zum Beispiel Serien wie Stranger Things über jede Staffel hinweg in verschiedene Zeiten gehen und jedes Mal genau diese Nostalgiepunkte ansprechen. Das ist krass. Also da gibt es ein Riesenphänomen. Das gibt es mit Musik und das gibt es mit Filmen, das gibt es aber auch mit allen anderen Medien. Das ist verrückt.
Ja, das ist wirklich krass. Und deswegen wäre es vielleicht eher die These für, ja, auch in 10 Jahren kann ein Mid-90s, ein junger Mensch, immer noch total abholen.
Ja.
Nicht, weil sich das Kind denkt, ach ja, stimmt, damals die Zeitschriften und die Kassetten, sondern einfach nur der Vibe und das Gefühl von, oh, man ist jung und man sucht nach irgendwas, das wirst du ja immer verstehen können.
Ja, ja.
Und man will dazugehören. Ist einfach krass. Also, long story short, ich fand Mid-90s großartig.
A24.
Auch geil, am Anfang wird A24 so mit Skateboards, ja, kannst dich erinnern, wird es so quasi reingebaut krank in die Szene.
Ist jedes so Mal geil. Krank. Das Intro ist immer schön,
ja.
Das lohnt sich wirklich jedes Mal.
Auch der Soundtrack, perfekt. Also ja, wie gesagt, man merkt, Jonah Hill ist da drin in dem Feeling, der hat so viel Bock darauf gehabt, das zu erzählen und es macht einfach Spaß, dem zuzugucken. Was ich jetzt vielleicht ein bisschen unterschlagen habe, der Film ist auch super dramatisch, also es klang jetzt so ein bisschen, als wäre es einfach nur ein vibey Skaterfilm. Passiert auch schon heftiger Shit.
Ja.
Und ist dann doch auch sehr schwer an einigen Stellen, aber super sehenswert und macht am Ende einfach trotzdem Bock. Also wenn ihr Mid-90s noch nicht gesehen habt und so Coming-of-Age-Stuff cool findet und nostalgische Filme, dann guckt's euch an.
Ist auf jeden Fall was für Leute, die mal jugendlich waren.
Ja, das muss man vielleicht mitbringen. Man muss mal jugendlich gewesen sein, um diesen Film cool zu finden. Alright. Gut, letztes Mal war es der Marsianer, heute ist es mit 90s, bei dem wir unser Intro verpulvern. Nun zum Aktuellen. Thomas, was hast du dir diese Woche angeguckt? Was hast du am Start?
Ich habe diese Woche, wie auch, ich glaube, wir haben es letzte Woche sogar angekündigt, ne, was wir diese Woche gucken. Das ist ja verrückt, dass wir es einhalten konnten. The Room Next Door von Pedro Almodovar. Der hat den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen. In Room Next Door geht es um Martha und Ingrid, die sich schon von früher kennen, weil sie in einer gleichen Zeitschrift, für die gleiche Zeitschrift gearbeitet haben. Und sich dann aber langsam auseinandergelebt haben, weil Martha zur Kriegsreporterin wurde und Ingrid durch die Bücher, die sie rausgebracht hat, riesigen Erfolg einheimsen konnte. Also Bestseller-Autorin ist das. Und irgendwann bekommt sie mit, dass Martha an unheilbaren Krebs erkrankt ist und trifft sich dann wieder regelmäßig mit ihr, bis Martha ihr irgendwann sagt, dass sie sich gerne mit einer Pille zu einem bestimmten Zeitpunkt das Leben nehmen möchte. Und fragt sie dann, ob sie mit ihr aufs Land reisen will, in ein Landhaus für eine relativ lange Zeit, also mehrere Wochen. Und sozusagen im Room Next Door, also im Raum nebenan, sein will, wenn es soweit ist, dass sie sich das Leben nimmt.
Wow.
Ja, das Ganze ist eine Romanverfilmung und spielt in San Francisco. Und das ist wirklich harter Tobak, würde ich sagen. Weil
ich kann vielleicht ganz kurz reingrätschen mit deiner mit deiner super vielsagenden Letterboxd-Review. Thomas hat geschrieben, direkt nach dem Film, warum mich dieser Film gleichzeitig berührt und kalt lässt, muss ich, glaube ich, noch weiter ergründen. Auf jeden Fall super sehenswert. Jetzt natürlich die große Frage, hast du es weiter ergründet?
Ja, ich glaube schon. Also erstmal Pedro Almodovar auf dem Regiestuhl, Tilda Swinton, Julianne Moore und John Turturro in den Rollen. Tilda Swinton übernimmt dabei die Rolle der krebskranken Frau, Martha, und Julianne Moore eben Ingrid, ihre Freundin sozusagen. Und das Verrückte an dem Film ist, der ist, also Almodovar wählt verdammt gute Bilder. Es ist so sehr, sehr plastisch. Also alles fühlt sich so sehr real an. Was es aber manchmal auch ein bisschen kalt rüberkommen lässt, weil du hast halt nicht diese riesige Überraschung, als sie erfährt, dass sie Krebs hat, ist sie so, oh krass. Aber es ist halt nicht so überspitzt, so Hollywood-mäßig, sondern es ist sehr, so auf eine sehr europäische Weise. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und bei mir war das Problem, was ich auch geschrieben habe, warum er mich teilweise kalt lässt, aber teilweise auch extrem abgeholt hat, ist, dass es halt Momente gibt, da haben die beiden, da spielen die komplett aneinander vorbei. Für mein Empfinden spielen die beiden komplett aneinander vorbei. Und dann gibt's Szenen, da denke ich mir, what the fuck, warum haben die noch nie zusammen gespielt? Das ist großartig. Also dann ist auf einmal so eine Chemie da, die war davor gar nicht da, und dann verlieren sie das manchmal. Es wird aber zum Ende hin immer besser, weil es natürlich auch viel dramatischer wird. Weil du als Zuschauer auch halt auf die Folter gespannt wirst, wann wird es soweit sein, dass Ingrid erfährt, dass Martha sich das Leben genommen hat, was eben an eine Tür gekoppelt ist so ein bisschen. Also sie sagt dir, ja, wenn meine Tür geschlossen ist morgens, dann ist es vorbei. Und dann gibt's halt Shots so durch das Haus um die Ecke rum. So ein 20er-Jahre-Bau, weißt du, so extrem neu. Also 2020er-Jahre-Bau, so extrem neu, direkt im Wald, so sehr verschachtelt, wo die Shots so um die Kamera, um die Ecken rumfahren. Bisschen wie bei Parasite, so das Haus, weißt du, so sehr, sehr crazy. Und was mich komplett rausgeholt hat, weil ich da extrem drauf achte, ist die Musik. Die Musik war wie in einem Krimi oder in einem Thriller. Das heißt, du bist durchgehend so auf Spannung, aber es passt manchmal zu den Szenen nicht. Da kommt was sehr emotional Trauriges, irgendwelche Gespräche, weil die beiden führen natürlich Gespräche. Wie geht man mit so einer Situation um? Woran denken die beiden? Die eine ist dabei, wie jemand anders sich das Leben nehmen wird. Aber es ist ja kein Suizid, es ist halt ein selbstbestimmter Tod. Und sie ist sich sehr bewusst dafür, dass sie das machen will. Und die andere weiß natürlich, okay, irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich sterbe. Und da ist eine Musik drunter gelegt, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Aber irgendwie hat es halt extrem getrieben, weil du denkst die ganze Zeit, Julianne Moores Charakter Martha, Ingrid, ist schuldig, weil es ihr halt auch so klar gemacht wird von ihrem Umfeld. Weil manche Leute, sie verrät das dann eben ihrer Liebschaft sozusagen, der von John Turturro gespielt wird, verrät sie, dass sie da dabei ist. Und er sagt halt, ja, du brauchst eine Anwältin, weil das ist illegal in Amerika. Ist in vielen Ländern der Welt illegal, ich glaube in Deutschland auch, dass du einerseits sowas nimmst und andererseits, dass du dazu Beihilfe leistest sozusagen. Und dann gehen sie so einen Pakt ein, dass wie man das umgehen kann, dass man zwar davon weiß, aber vielleicht nicht dafür angeklagt wird. Und das ist komplett verrückt. Also da gibt es Situationen, ich habe wirklich gedacht, dass ich in dem Film viel mehr, also emotional viel berührter bin. Ich bin jemand, der bei solchen Themen auch einfach weint, weil es auch einfach geil ist so in dem Moment, ne? Die stimulieren die genau richtigen Sachen. Aber bei dem Film ist also kein Auge war irgendwie nass.
Wie hast du es beim Rest des Kinosaals empfunden?
Also hinter mir ganz am Ende habe ich mal jemanden schnaufen hören. Aber das Verrückte ist, meine Freundin ist jemand, die ist da voll drin. Also wenn die ist nah am Wasser gebaut, keine Ahnung, diese Aussage ist irgendwie doof, aber halt auch sehr empfänglich dafür, nichts. Hm. Also kein bisschen.
Hat sie dann das Gleiche gesagt?
Genau, sie hat das Ähnliche gesagt, aber irgendwie war es trotzdem sehr intim. Und ich glaube, das ist was sehr Gutes für den Film. Weil es ist nicht diese überspitzte, wir drücken jetzt auf die Tränendrüse-mäßige Hollywood, jetzt wird es Zeit, dass ihr weint, sondern es ist so sehr subtle, so, es kommt so, es schlägt so in die Magengrube, weißt du? Weil jeder oder die meisten Leute halt irgendwie Erfahrung damit haben, dass wir schon mal jemanden verloren haben oder so oder auch begleiten mussten, wie jemand stirbt, und das ist halt, da haut das halt komplett rein.
Also hast du das Gefühl, das ist schon auch intended vom Film, dass deine Reaktion eigentlich die ist, die gewollt ist?
Ich denke schon, ja.
Dass sie sich auch nicht vorstellen, dass jetzt jemand direkt übelst emotional drin ist, sondern dass es eher dieses krasse, wie du es beschreibst, so irgendwie so eine Ambivalenz.
Genau, also der Film nimmt sich halt auch Zeit. Also der Film geht 2 Stunden und der nimmt sich die Zeit dafür, das komplett auszuerklären. Und man muss natürlich am Anfang erstmal ergründen, warum will diese Frau das machen und was sind ihre Beweggründe. Und da spielen natürlich noch andere Sachen mit rein. Da ist noch eine Familie und Freunde und sowas, die halt von allem nichts wissen, weißt du?
Wahnsinn, ja.
Also es ist irgendwie verrückt. Der Film ist auf jeden Fall so sehenswert, den muss man auf jeden Fall nochmal angucken, weil auf dich prasseln halt auch so viele Einflüsse ein. Also den musst du auf jeden Fall sehen und dann müssen wir nochmal drüber sprechen, weil ich finde es schwer einzuordnen, wie gesagt. Aber der Film ist super, aber es halt für mich schießt er nicht hoch genug und das ist komisch eigentlich, weil ich mag Almodóvar eigentlich sehr.
Ja, krass, und ich finde alles, was du beschreibst, macht mich eigentlich tatsächlich sehr interessiert daran, also weil ich das irgendwie mag, dieses Phänomen, was du beschreibst, dass man im Kino sitzt und ein sehr emotionales Thema hat, mit einer krassen Schwere, und dann aber doch dieses Gefühl von, naja, es ist jetzt halt nicht so ein Hollywood-Ding, dass einem jetzt gesagt wird, und jetzt wird geheult und jetzt ist traurig und bla bla bla, sondern dass man da so krass mit sich auch vielleicht ringt, was man da, wie viel man da jetzt reinfühlt, das finde ich sehr, ja, finde ich irgendwie sehr sehenswert.
Ja, ich
und gleichzeitig halt, macht es mich doch auch ein bisschen, also ja, es ist einfach wahnsinnig interessant zu hören, dass du ja schon auch sagst, irgendwas daran, ja. Hatte ich aber auch immer so ein bisschen rausgeworfen. Stimmt, zudem mit der Musik wollte ich noch kurz fragen, was glaubst du da, was, also hat da der Film ein bisschen Angst, dass er sonst zu langweilig wäre? Ist es so ein bisschen so ein Zugeständnis, wir machen dauernd so ein bisschen Thriller-Mucke drunter, damit auch irgendwie, damit der leichter zu gucken ist, damit man denkt, oh ja, gleich geht's ab, oder hast du das Gefühl, da steckt ein tieferer künstlerischer Sinn dahinter?
Also ich hoffe, da steckt ein tiefer künstlerischer Sinn dahinter, weil ich kann es dir nicht sagen. Also bei mir ist es so, bei mir macht die Musik einen riesen Unterschied. Also es gibt Filme, klar, da wird auch nicht viel auf der Bildebene erzählt, oder was heißt nicht viel, aber halt nichts Explizites, so ein Aftersun oder so, der halt ein Thema aufbaut im Musikalischen und das dann immer wieder zurückholt in Momenten, wo du es brauchst. Und dann weißt du direkt schon, was abgeht. Und da gibt es Soundtracks, die kann man nicht mehr hören. Deswegen, also Aftersun ist ein gutes Beispiel. Bei dem Film ist das irgendwie gar nicht so gewesen. Ich weiß noch nicht, ob die anderen Leute da vielleicht nicht so drauf geachtet haben. Aber bei mir war die Musikebene sehr dominant. Also es war durchgehend wie so ein Mystery-Ding. Weil sie läuft halt durch das Haus und natürlich weiß sie manchmal nicht, ob die Person noch lebt. Aber manchmal setzt die Musik auch in Momenten ein, wo die beiden einfach einen voll intimen Moment haben und das passt nicht, weil du halt gewohnt bist, eigentlich was viel mehr Harmonisches zu haben auf der Musikebene. Wahrscheinlich ist das mit Absicht.
Ja, und wir reden gerade von Musik im Sinn von für den Film geschriebenen Score.
Genau,
also
genau,
keine Songs,
Score,
die benutzt,
nee, keine
sondern
Songs,
Score.
Ja. Score.
Wow. Right. Und wie, ich hab deine Bewertung gerade nicht im Kopf, müssen wir ja vielleicht auch nicht verraten, aber wie hast du versucht für dich, das dann letztendlich jetzt zusammenzukriegen weil du sagst, du würdest dir den Film jetzt auf jeden Fall nochmal angucken oder auch nochmal jetzt zum Beispiel mit mir zusammen, um dann drüber zu diskutieren. Und ja, gleichzeitig eben klingt deine Kritik ja aber auch so, naja, völlig überzeugt hat er dich irgendwie auch nicht.
Genau, aber ich glaube, das ist nicht das Problem am Film, vielleicht war es auch einfach der Moment, weil, also ich habe dem eher eine höhere Bewertung gegeben, weil der filmisch extrem krass ist und mir das Drehbuch auch super gefallen hat. Also ich fand, der war extrem gut geschrieben und filmisch war er gut, aber voll und ganz hat er mich nicht abgeholt. Und ich weiß halt jetzt nicht, ob wenn ich ihn jetzt, sagen wir mal, in einem halben Jahr oder so nochmal sehe, ob der mich anders abholt und ich dann weiß, okay, in dem Moment war ich dafür nicht empfänglich oder ob es halt dann wirklich mit Absicht gemacht ist, was auch gut ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wenn ich ihn jetzt in zwei Jahren nochmal sehe und ich habe die gleiche Erfahrung, ist ja vielleicht was Gutes. Mhm. Kommt halt darauf an, ob du das jetzt zum Beispiel teilen würdest.
Klar.
Wenn du da jetzt komplett verheult rauskommst, ist natürlich was anderes.
Glaubst du, dass der in der Preisverleihungssaison eine Rolle spielen wird?
Ja, ich denke, dass auf jeden Fall Julian Moore spielt schon sehr stark. Aber es ist halt die Frage, es ist halt immer, dass er in der Saison eine Rolle spielen wird, sicherlich, also im Gespräch. Ich weiß aber nicht, ob halt in diesen im Endeffekt 6 oder 8 DarstellerInnen, ob er es soweit schaffen wird.
Hm. Wow.
Tilda Swinton ist sowieso immer großartig, habe ich das Gefühl. Also ja. Es ist krass.
Ich habe das Gefühl, Tilda Swinton wird dann aber auch nie, eigentlich könnte man fast sagen, Tilda Swinton ist underrated, weil irgendwie, man weiß jetzt, als Filmfan hat man sie auf dem Schirm und die ist immer krass, aber irgendwie die fetten Preise oder die fette Aufmerksamkeit kriegt es am Ende doch nicht.
Weißt du? Sie spielt halt auch, ich glaube, sie hat jetzt auch, man hat sie oft auch im Kopf wegen den skurrilen Rollen, die sie irgendwie bei Anderson verkörpert hat, so in Grand Budapest und auch in
The French Dispatch war French auch total Dispatch, krass.
Ja, stimmt. Dass sie halt, also vielleicht haben wir die dadurch anders im Kopf, aber ich glaube auch, dass Almodovar in dem Film auch ganz explizit gewählt hat, ältere SchauspielerInnen zu nehmen. Also John Turturro ist auch nicht der Jüngste. Mhm. Und es ist also auch sehr erfahren. Das finde ich aber schon wichtig, weil bei so einem Thema muss es halt auch richtig rüberkommen. Habe ich so das Gefühl.
Mhm. Ja. Wow. Scheint auf jeden Fall ein krasses Brett zu sein.
Ja, den sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
Ja, und da kann ich doch direkt jetzt überleiten von einem Film, der Erfahrenes aufs Spielfeld bringt, zu einem Film, der mit einer dermaßen jungen, gewaltigen Energie dir aus der Kinoleinwand in den Kopf rauscht. Ich habe mir am Dienstagabend Anora angeguckt, wirklich von ganz vielen Kinofans heiß erwartet. Ich habe auch hier auf unserer Instagram-Seite neulich gefragt, welchen Film denn die Leute gerade interessant finden. Grüße an die lieben Menschen, die uns schon zuhören seit Folge 1. Und ihr habt tatsächlich dann auch mehrmals Anora genannt. Also der Film macht eine Welle. Du hast auch letztes Mal, als wir die Vorschau gemacht haben, übrigens hier nochmal, wir haben jetzt tatsächlich genau die Filme angeguckt, die wir prognostiziert haben. Das ist doch schon ein großes Lob an uns selber, was Versprechen einhalten angeht. Auf jeden Fall hast du gesagt, ich glaube wörtlich, der Film hat eine krasse Energie, glaube ich. Also so wie wir die Trailer gesehen haben. Ja. Und leck mich fett, hast du da recht. Also Energie ist eigentlich das Stichwort. Von vorne bis hinten überrollt der dich einfach. Also jetzt mal schon unabhängig davon, ob du es dann am Ende klasse oder ich weiß nicht fandest. Mhm. Der Film ballert einfach. Das fängt bei der Inszenierung an sich einfach an. Also wie der Film erzählt wird, ist halt einfach wahrscheinlich ein krasses Gegenbeispiel zu dem Film, den du gerade erklärt hast.
Ja, sicherlich.
Geht halt einfach die ganze Zeit so auf die 12. Dann kommt die Performance von Mikey Madison. Uff, da komme ich gleich nochmal dazu.
Und wahrscheinlich die Musik, ne?
Die Musik sowieso. Ich habe übrigens nochmal recherchiert, man spricht sie tatsächlich Mikey Madison aus.
Tut mir leid.
Ich habe ein Interview von ihr gesehen. Was auch krass war, weil jetzt kenne ich ihre echte Stimme, wie sie in Interviews redet. Und dann in diesem Film, wo sie halt eine New Yorkerin, Brooklynerin spielt. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Und ich will auch diesmal wieder vorsichtig sein, eigentlich wie letzte Woche bei Hilde auch schon, dass ich nicht zu viel von der Handlung actually verrate, sondern mehr über das Filmerlebnis sag. Was auf jeden Fall krass war, ist, dass es ja grundsätzlich geht's um Anora, die eigentlich Annie genannt werden will, durch den größten Teil vom Film, die in einem Stripclub arbeitet als Tänzerin, Lapdancerin und auch an der Pole-Stange. Sag mal, Pole-Stange ist nicht Pole, die Stange? Das ist ein dummes
Stange,
Wort.
Stange sozusagen.
Ist das ein dummes Wort, so wie Chai-Tee?
An der Pole.
An der Pole, ja, okay, sie ist Pole-Dancerin. und dann, da arbeitet sie und die ersten 10 Minuten fangen einfach so ihren Alltag dort ein und da geht es natürlich auch schon sehr zur Sache. Und dann kommt eines Abends Ivan. Und Ivan ist, wie man im ersten Moment erstmal checkt, halt einfach ein reiches Söhnchen. Also man merkt direkt, und der spielt es auch großartig, weil das muss man gleich vorausgreifen, Mikey Madison wird zu Recht die ganze Zeit rausgegriffen als die krasse Performance. Man muss aber sagen, das Ding ist ein Ensemblestück,
okay,
wo alle so gut funktionieren. Das ist wirklich Wahnsinn, durch die Bank. So auch Ivan, und man nimmt es ihm von vornherein ab, dass er einfach so dieser Typ ist, der noch nichts in seinem Leben leisten musste, der einfach irgendwie machen kann, was er will, sich kaufen kann, was er will und so im Kopf so ein Kind ist. Ja. Also es kommt dann nach einer Weile raus, er ist 21 und er verhält sich wirklich, und da überspitzt er, glaube ich, die Performance auch absichtlich gut ein bisschen, der verhält sich wie 14.
Okay.
Also so ein richtiges Spielkind.
Ja.
Was auch dann so eine krasse Dynamik aufbringt zwischen ihr und ihm, weil sie dann auch schon von Anfang an so ein bisschen fast eine bemutternde Rolle hat, obwohl es gleichzeitig auch eine sexy Dynamik ist, weil er bezahlt sie und sie findet ihn grundsätzlich mal nett, weil es wird auch klar gemacht, sie hat natürlich auch mit viel schmierigen,
klar,
älteren Pennern da zu tun, auf die sie wirklich keinen Bock hat.
Ja.
Und dann kommt wenigstens halt mal so ein junger Typ, der halt irgendwie auch ganz witzig ist.
Ja.
Und deswegen gibt es auch schnell einen Moment, wo sie klar macht, okay, mit dem macht die Arbeit jetzt ja wenigstens ein bisschen mehr Spaß. So. Und so entwickelt sich auf irrwitzige Weise diese Dynamik zwischen den beiden, die dann auch schnell Fahrt aufnimmt, weil er dann Gefallen an ihr findet und sagt, ey, und er hat ja so viel Geld, dann sagt er, komm doch morgen einfach bei mir vorbei, ich bezahle dich privat.
Ja.
Und sie denkt sich, ja, perfekt, ist ja wunderbar. Dann kommt sie am nächsten Tag zu ihm in die Villa seines Vaters und auch da erschlägt sie es halt fast, weil es einfach totaler Protz ist.
Ja.
Und dann, kommen sie ins Geschäft. Und das bleibt, da tritt der Film dann kurz so ein bisschen auf der Stelle, habe ich dann auch in Kritiken schon vorher gehört, und das war so der Teil des Films, wo ich es ein bisschen nachvollziehen konnte. Da bleibt er vielleicht dann so ein bisschen 10 Minuten zu lang in dieser Einführung, okay, wo man so denkt, ja, wir haben es jetzt langsam kapiert, so, mhm, ihr habt jetzt diese Dynamik am Laufen. Aber dann machen sie so einen Trip nach Las Vegas. Er hat ihr dann angeboten, hey, sei doch für eine Woche meine Freundin für irgendwie $15,000.
Ja.
Sie willigt ein. Ist dann auch bei der Arbeit so, ciao, Motherfuckers, so, ich hol's mal eine Woche ab.
Richtig stark.
Und sie freut sich total, dann sind sie in Las Vegas, machen einfach nur Party, sie verdient halt Geld dadurch, dass sie einfach seine Freundin spielt, die natürlich bereit sein muss, die ganze Zeit auch mit ihm Spaß zu haben.
Ja.
Das ist natürlich der Deal. Da ist sie halt aber auch ungeheuer pragmatisch, weil sie erfahren ist in dem Business, also da ist sie auch immer so abgezockt.
Ja.
Und dann kommt der große Turn, dann macht er ihr plötzlich einen Heiratsantrag. Und es wird auch kein Hehl draus gemacht, dass es natürlich auch um eine Green Card Wedding geht, weil er hat dann, bis dahin hat man auch erfahren, dass seine Eltern ihm das zwar irgendwie erlauben, dass er jetzt da in den USA ist, in deren Villa und da einen drauf macht, aber mit dem Deal, dass er jetzt nach dem Monat,
ja,
soll er nach Hause kommen und für den Dad in der Firma arbeiten.
Und wo ist zu Hause?
In Russland.
In Russland, okay.
Und darauf hat er mal so gar keinen Bock.
Ja.
Und dann ist natürlich die Idee, wenn er jetzt eine Amerikanerin heiratet, ist es seine Green Card. Und sie denkt sich, ja gut, wenn der Typ mich heiratet und wir bleiben bei diesem Cash-Deal, da ist irgendwie alles okay. Und da merkt man, vermischt sich auch schon so, und sie haben schon ja auch, ich würde jetzt mal sagen, die Illusion von einer Beziehung.
Ja.
Und sie mögen sich schon auf eine Weise. Das ist ab da dann auch sehr mysteriös.
Also und du weißt nicht mehr, was Geschäft und was
genau, echt ist sozusagen? Genau. Und okay, das ist natürlich wahnsinnig clever, weil du mit beiden dann so sympathisierst auf die Art und du fragst dich aber auch die ganze Zeit so, ja gut, ist es jetzt alles nur kalkuliert? Und dann merkst du schon, das kann jetzt in 5 Richtungen, ja, abdriften, diese Story. Und dann driftet sie in eine ab, die du wirklich nicht kommen gesehen hättest, glaube ich. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob es in der Filmbeschreibung dann klar wird. Ich glaube, es wird gesagt, ja, die Eltern sind dann nicht einverstanden.
Ja.
Ich glaube, das verrät der Trailer auch. Sprich, dann
das ist im Trailer, ja,
dreht der Film einmal komplett um, dann ist wirklich diese erste Phase einfach vorbei. Und was dann folgt, sind nur noch so 24 Stunden. Also dann wird der Film plötzlich so a day in the life. So, weil dann sind sie einfach so eines Tages bei ihm in der Wohnung, was heißt Wohnung, Villa, und sitzen irgendwie auf dem Sofa und er spielt PlayStation und sagen sie, ja, okay, lass uns miteinander schlafen. Und irgendwie haben die halt einfach nur, die machen den ganzen Tag Party sozusagen. Und plötzlich kommt der Anruf des Handlangers der Eltern, also die haben natürlich da ihre Beziehungen.
Natürlich.
Das heißt, die Eltern sind in Russland, aber sie haben quasi so ein paar Aufpasser. Da gibt es so den Oberboss und so seine Handlanger wiederum. Also das ist wirklich so ein Stammbaum an Hilfsmenschen, die auf den Kleinen aufpassen sollen, weil die Eltern wissen ja auch, dass das ein kleines Spielkind ist. Und dann geht es einfach nur noch ab. Dann kommt raus, ja, die Eltern haben jetzt irgendwie mitbekommen, dass er geheiratet hat durch irgendwelche Gerüchte. Dieser Handlanger soll jetzt hingehen und rausfinden, ob es stimmt. Also
okay,
gibt es da eine Heiratsurkunde, bla 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 bla. Und wenn, dann gibt es richtig auf die Fresse. So, das kann ja nicht sein, dass der Prostituierte heiratet.
Ja,
das ist eine Schande für die Familie. Und da geht es natürlich auch um Kapital, weil wenn die bei uns einheiratet, dann, ne, dann ist die ja quasi im Geschäft. Das heißt, ab da wird es auch echt eine ganz interessante Geschichte über Kapitalismus und über reiche Menschen und was sie sich rausnehmen.
Da muss man aber aufpassen, wie viel du das noch erzählst.
Ja, genau. Und ab jetzt würde ich würde ich wegfaden, weil jetzt dreht sich die Geschichte und ab dann wird es einfach nur noch krass. Und dann dreht auch bei Mikey Madison, also den Hauptcharakter spielt, dann dreht es komplett auf. Weil bis dahin dachte ich mir so, ich hatte ja schon davor gehört, okay, der Oscar-Buzz ist mächtig und alle sagen, die spielt da so krass. Und ich war so, ja, ist alles gut, so, habe jetzt noch nichts Schlechtes gesehen. Und dann geht's so ab und sie geht so darin auf, in diesem, ich verteidige mich jetzt gegen diese komische Schnöselfamilie.
Ja.
Und will gleichzeitig auch klar machen, dass ich hier ja auch eigenständig handle. Und dann zeigt sie einfach so krasse Facetten, weil es natürlich dann auch hin und her geht, weil die Eltern lassen dann doch auch mal spüren, was für eine Macht sie haben. Und Ivan ist vielleicht auch nicht der mutigste Mensch der Welt. Und sie spielt einfach alles ab. Und sie ist im einen Moment badass, ohne Ende, verteidigt sich, wehrt sich, ist tough. Im nächsten Moment spürt sie dann doch, ach du Scheiße, wo bin ich hier reingeraten?
Ja.
Also sie zeigt wirklich im Minutentakt so Wechsel an Dynamik, die hab ich so ewig nicht mehr gesehen.
Ja, krass.
Von einer jungen Schauspielerin, die jetzt ja auch noch nicht so viele krasse Filme davor gemacht hat. Sie hatte eine kleine Rolle in Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino.
Aber wer hat da keine kleine Rolle? Also
genau, da sind alle am Start. Und jetzt ist das ihre Breakthrough-Performance und es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und Sean Bakers Inszenierung, by the way, Sean Baker hat Regie geführt, das Drehbuch geschrieben und den Schnitt gemacht.
Ja, also
eigentlich ist es ein richtiger Filmemacher-Film.
Ja.
Und es ist einfach total krass. Und eben, ich will jetzt eigentlich nicht mehr viel verraten, was da noch passiert. Der Film lässt einen dann auch kurzzeitig echt auch wieder ein bisschen im Stich. Also wenn man dann erwartet, dass der Film jetzt einfach auserzählt, was da jetzt abgeht und dann ein befriedigendes Happy End kommt, will ich auf jeden Fall spoilern, dass das vielleicht nicht unbedingt die Erwartung sein sollte. Kann man sich aber, glaube ich, auch vorstellen, wenn man den Film guckt. Und ja, es ist dramatisch, es ist witzig, das habe ich noch gar nicht gesagt. Also der Film ist am Ende des Tages trotzdem auch einfach eine Komödie.
Ja, ist super.
Also die ziehen das so hart durch, dass selbst in den skurrilsten, übelsten Szenen, wo man dann auch wirklich einfach nur hofft, dass sie da jetzt durchkommt, kommt plötzlich wieder ein Witz um die Ecke, der so charmant und real ist. Und nochmal, um kurz aufs Schauspiel zu kommen, es gibt vor allem viele chaotische Szenen in dem Film. Also Szenen, wo die Charaktere wirklich so durcheinander schreien, wo ganz viel passiert. Plötzlich rennt einer weg, dann der andere hinterher, dann wird jemand festgehalten und so sehr viel Chaos.
Ja.
Und so, ich gucke Filme schon einfach gern mit der Schauspielbrille, weil das ist, was mich am allermeisten fasziniert. Ich glaube, jeder Filmfan kennt so sein Main Game. Also, ob man jetzt sehr auf die Kamera achtet, sehr auf den Schnitt oder eben aufs Schauspiel. Und ich war so, Alter, ist das krass, weil das ist so schwer, gut zu spielen. Und die Szenen wirken so improvisiert, aber eben nie im Schauspiel chaotisch.
Das spricht auch für ein gutes Drehbuch, ne?
Ja, spricht für ein gutes Drehbuch.
Und für eine verdammt gute Regie auch.
Und verdammt gute Regie, aber auch, und da habe ich mich dann informiert, habe mir Interviews angeguckt, die SchauspielerInnen meinten schon, da gab es viel Raum für Freiheit und für kreative,
Input.
Für Inputs. Und das muss so eine gute Stimmung am Set gewesen sein, weil die liefern einfach alle ihr Bestes ab. Allen voran krass. Mikey Madison, aber auch die anderen. Es ist so ein, ich glaube, so ein typischer Headline wäre A Joy to Watch.
Ja, krass.
Es ist eine typische 9 von 10, würde ich sagen.
Was hat gefehlt?
Was vielleicht gefehlt hat, ist, dass er die Einführung dann doch ein bisschen knapper hält, weil es ist schon krass. Also ich würde sagen, der Film hat 3 Phasen und die erste geht einfach ein bisschen zu lang, weil du schon merkst, so ja, ich habe es verstanden, move on.
Da geht auch über 2 Stunden, ne?
Ich glaube, ja, er geht ein bisschen über 2 Stunden, wobei das später dann überhaupt kein Ding mehr ist. Also er hatte dann keine Länge mehr. Im Nachhinein hätte ich mir nur gewünscht, sie wäre ein bisschen schneller zum Punkt gekommen.
Ja.
Und klar, was man natürlich, ich kann jetzt noch eine Stunde weitergehen, ich muss es irgendwie abrunden. Also ihr merkt, ich bin wirklich angepackt von diesem Film. Am Ende ist natürlich das krasse Ding, er lässt dich halt auch ein bisschen zurück. So. Und er macht halt nicht er verschafft dir nicht die Genugtuung von, dass der Film selber erklärt, was jetzt hier die Moral ist und was.
Ja, das ist aber gut so.
Ist auf jeden Fall gut so. Und ein bisschen, manchmal fühlt es sich auch ein bisschen an wie Wolf of Wall Street, nur ohne Karriere. Also es ist natürlich auch viel Kapitalismus, viel Geld, the power of money, so. Und da kann man jetzt natürlich sich auch viel drüber streiten. Also so ein bisschen dieses Phänomen, wie wenn hier bei The Substance oder bei Poor Things gab es die Diskussion sogar auch, ein Film feministisch sein will, indem er sich über den Male Gaze lustig macht
und
ihn ja aber zeigt, dass dann Leute zu Recht sagen, ey, reproduzieren macht es irgendwie auch nicht besser. Ja. So könnte man jetzt bei diesem Film natürlich auch kritisch diskutieren, ich glaube, es ist ein Film gegen Kapitalismus und es ist meiner Meinung nach ein richtig guter, bei dem man richtig krass was mitnehmen kann. Aber du könntest jetzt von mir aus auch argumentieren, naja, der Film zeigt ja aber auch eine Dreiviertelstunde einfach nur Capitalist Porn sozusagen. Also alles ist halt geil, die leben das absolute Rich Kid Life halt und sieht ja auch gut aus. So wird, also, weißt du? Ja,
verstehe
ich. Glaube schon, dass manche Leute vielleicht so ein bisschen angeekelt sind, weil sie denken so, ja, hä, der Film zeigt ja wirklich ein bisschen wie bei Wolf of Wall Street einfach so ein geiles Reichenleben.
Ja.
Und am Ende kommt halt die Ohrfeige, die man dann aber auch erstmal so interpretieren muss.
Ja.
Aber meiner Meinung nach, Banger, hat großartig funktioniert. Ja, mehr will ich nicht verraten. Es gibt noch Szenen, die einen wirklich krass umhauen. Aber das wäre zu viel gesagt. Aber ihr merkt, ich komme eigentlich nicht mehr raus. Wir können noch 5 Folgen über den Film machen. Ich sag absolut sehenswert. Und eben auch ein Film, über den man danach diskutieren kann, soll,
das ist muss. Super.
Und das ist auch gut so.
Und auch im Blick auf die Oscars dann sicherlich interessant.
Ja, Mikey Madison, bitte. Also das wäre eine Farce. Ich glaube, es ist auch schon klar. Also es ist klar, dass sie
zumindest nominiert
oder? Okay. Ja. Und dann ist halt immer die große Frage, auch da können wir jetzt kein großes Fass aufmachen, aber es gab um Demi Moore eine große Diskussion bei The Substance, ob das jetzt verdient wäre oder eben gerade nicht.
Es geht aber auch noch, es geht gar nicht mehr so lange, dann kommen ja schon die Nominierungen.
Genau.
Anfang des kommenden Jahres.
Ja. Und also Mikey Madison wird auf jeden Fall nominiert. Es wäre folgerichtig, wenn Sean Baker als Regisseur
oder Drehbuch,
da würde ich mich sehr vielen freuen. Ja. Oder genau, irgendwas davon.
Aber es ist ja Hammer, dass er da so einen Drive an den Tag legt, wenn man sich, der Film davor war ja Red Rocket.
Ja.
Der doch eher, hast du ihn gesehen?
Nee.
Der ist schon mehr so slow-paced gewesen. Aber da dreht sich halt auch nur um zwei Figuren, die irgendwie so ein bisschen, ja, es geht halt viel darum, um auszuerzählen, wie die beiden miteinander funktionieren. Und der hat doch definitiv nicht so, also er hat da nicht so einen Drive, ne? Der ballert halt nicht durch. Aber es ist halt auch krass, dass du jetzt sagst, okay, wenn er knapp über 2,5 Stunden hat oder knapp über 2 Stunden eher, das halt durchgehend, was passiert, ist halt ultra cool. Ne? Das ist halt super.
Ja, der Drive ist wirklich, wirklich krass. Und ja, ich meine, dadurch, dass jetzt schon seit längerer Zeit bei den Oscars viele Filme dann auch für Best Picture nominiert werden.
Ja, richtig viele. 10 mittlerweile?
Ich glaube 10. Ja, dann muss er auch dabei sein. Safe.
Okay.
Also die Kritik ist, ich habe mich jetzt ja auch reingelesen seitdem und ich habe noch keine einzige schlechte Kritik gelesen. Und es gibt schon echt viele, die ihm sagen, ja, 9 von 10, manche sogar 10. Der wird da durchgehen und Mikey Madison wird auf jeden Fall im Winter und Frühling nochmal eine gute Zeit haben,
glaube ich. Wird gut abcashen.
Die wird gut abcashen. Und ich bin natürlich gespannt, was sie jetzt draus macht, weil ich glaube, seit der Film draußen ist, kriegt die jeden Tag 80 Drehbücher. Also Wahnsinn.
Ich finde es interessant. Ich habe mitbekommen, dass der in Großstädten richtig, richtig gut läuft in Deutschland, aber nicht in Freiburg.
Wow.
Komisch irgendwie. Scheinbar ist das Publikum hier nicht ganz so angetan, weil irgendwie eine ältere Generation auch sagt, okay, ist halt einfach Pretty Woman in jetzt.
Ja, das ist unglaublich schade, weil das ist auf keinen Fall.
Vor allem, wenn man, also ich habe den Film nicht gesehen und mir war klar, dass das halt einfach nicht stimmen kann.
Ja, ich habe mit Absicht jetzt kein einziges Mal diesen Pretty Woman Vergleich
aufgemacht, verrückt,
weil er mich echt nervt.
Ja, weil es ist ja auch einfach nur, weil die Leute halt wahrscheinlich den Film gar nicht gesehen haben, die einfach nur wissen, okay, es geht um eine vermeintlich Prostituierte, die mit jemandem halt eine Beziehung eingeht, aber auch für Geld.
Ja.
Und das ist halt Bullshit.
Das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, das ist verrückt, aber das reicht den Leuten manchmal aus, um dann halt zu sagen, ja, das ist doch einfach Pretty Woman. Ja.
Rich Boy, Prostituierte, in Anführungszeichen.
Ja. Ja, Bullshit. Ja,
Pretty Woman. Ist wirklich Bullshit. Gehe ich sehr hart dagegen. Guckt euch den Film an. Jetzt machen wir einen Punkt. Ich hab mich in Freudegarage geredet über diesen Film. Danke fürs Zuhören.
Apropos Rage.
Oh ja. Was für eine Überleitung. Thomas, übernimm mal.
Also wenn man in Rage geraten will, dann kann man sich auf jeden Fall den nächsten Film anschauen, den wir jetzt besprechen. Wir haben ja letzte Woche schon über Riefenstahl gesprochen, dass wir den uns anschauen wollen. Den haben wir jetzt heute noch gesehen. Genau, der Film handelt von, würde ich sagen, Archivmaterial, das Leni Riefenstahl, die ganz bekannte Regisseurin aus der NS-Zeit oder auch Prä-NS-Zeit, aber eher so um die 1930er Jahre rum, ihr ganzes Leben lang gesammelt hat. Und Andres Feil hat das jetzt das erste Mal als allererster durchsuchen dürfen. Es sind ungefähr über 700 Aufnahmen, die er angeguckt hat, habe ich mitbekommen. Und hat daraus einen Film gemacht, eine Doku, die über 2 Stunden die Ambivalenz zeigt, die Leni Riefenstahl nach außen gezeigt hat, dass sie vermeintlich keine Nazi Anhängerin war und nichts von dem Ganzen wusste, den Gräueltaten, dem Verschwinden von Leuten und ja, im Endeffekt allem, was die Nazis so gemacht haben. Und der anderen Seite der Ambivalenz eben, dass man im Archivmaterial deutlich sieht, dass sie davon wusste. weil im Archiv, was sie privat angelegt hat, sind natürlich auch die Szenen aus Interviews, die sie im offiziellen Rahmen rausschneiden lassen hat. Aber die sind hier natürlich vorhanden.
Ja, ne? So ist es. Was für eine Erfahrung. Ich kann gleich mal so mitten rein sagen, es gab Momente im Kino jetzt gerade eben, wo ich, und das soll jetzt überhaupt nicht über die Qualität des Films aussagen, sondern einfach nur über das, was es mit einem macht oder was es mit mir gemacht hat, wo ich kurz keinen Bock mehr hatte. Wo ich echt angenervt war von dieser Person, die da ja offensichtlich die Hauptperson ist, weil es ist für mich so krass zu greifen, weil ich habe es gerade schon zu Thomas gesagt, bevor wir aufgenommen haben, wenn du dir einen Dokumentarfilm über eine Person anguckst, dann ist es ja meistens aus der nur beobachtenden Perspektive. Das heißt, die Person ist ja nicht selber erzählend. Ja. Dadurch natürlich auch gerade bei Personen, die für schlimme Dinge bekannt sind, ist es ja auch eine Distanz, die dann gut funktioniert, weil du dir einfach nur eine Dokumentation anguckst und sagst, boah, waren die scheiße. Genau. Und jetzt ist es halt so, du hast einen Dokumentarfilm über eine Person, die, kann man jetzt am Ende sagen, auf jeden Fall schlimme Dinge getan hat oder sie halt supported hat, die aber selber ja die ganze Zeit die Erzählerin ist sozusagen, der absolute Main Character. Und wie krass es dann ist, wenn du ja das Gefühl hast, du kannst null mit der relaten und du willst auch nicht und du hast nicht das kleinste Fünkchen Sympathie. Was man ja eigentlich, weißt du, sogar bei The Apprentice, dachte ich mir, um da jetzt nochmal hinzukommen, und es geht um fucking Donald Trump, gab es ja Momente, wo du halt zumindest so ein bisschen denkst, ja, okay, verstehe ich jetzt, oder war jetzt irgendwie sogar ganz witzig, was er da gesagt hat am Anfang, bevor er dann so schlimm wurde, das kannst du ja menschlich aufnehmen. Und bei Leni Riefenstahl in diesem Film, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich glaube, dir ging es ähnlich, ich war von Anfang an genervt von dieser Person und von Anfang an dachte ich mir, boah, ich sehe doch komplett durch dich durch. Du laberst hier Scheiße.
Ja, sie weiß das, glaube ich, auch. Also sie hat auf jeden Fall ab dem Moment, wo sie aufgehört hat, für die Nazis zu arbeiten, bewusst aufgehört hat, hat sie, glaube ich, Lügen und Leugnung als ihr Hauptwerk betrachtet, würde ich sagen. Also wie viel man leugnen kann in öffentlichen Talkshows und sowas, ist krass. Und Sachen, die belegt sind. Also, wo wirklich die Aussagen fallen, wie kann man sich das ausdenken, sagt sie. Also diese Gräueltaten werden alle ausgedacht. Und der Film macht es aber ganz interessant, weil er spannt sozusagen so ein paar Flagposts in ihrem Leben ab, würde ich sagen. Also gerade so Start ihrer Karriere, wo sie dann angefangen hat zu spielen mit Das blaue Licht, wo sie halt noch selbst Darstellerin war und dann, wie sie langsam den Regiestuhl übernommen hat und dann für Hitler und Goebbels direkt Filme gemacht hat.
Ja, und wir auch Archivmaterial sehen, wie die dann bei denen zu Hause chillt. Also wie die wirklich so ein Verhältnis hat, wie wenn man damals irgendwie gemerkt hat, dass Merkel und Obama, wenn Obama in Deutschland war, dass die dann zusammen gekocht haben und solche Stories, was dann immer schön irgendwie im Zeitungsartikel war. So ist es bei denen gewesen. Wir haben dann wirklich Archivmaterial gesehen in diesem Dokumentarfilm, wie die halt dann bei Adolf Hitler irgendwie im privaten Garten rumhängt und irgendwie so ein Bild, wo sie auch so ganz krass dann in den Close-up gegangen sind, wie sie sich so ganz andächtig irgendwie die Hände schütteln.
Ja. Beide, also alle vier Hände in dem Mann in dem Moment aneinander und sie hat sich so glücklich gefühlt und dann kommt halt der Cut und sie sagt halt, nö, also ich war nie ein einziges Mal bei Adolf Hitler privat zu Hause.
Ja, es ist Wahnsinn, wie sie sich, und es ist natürlich am Ende jetzt auch ein bisschen geil, wenn man so genervt ist von ihr und natürlich auch so ein bisschen Payback will, weil, also anders, ihr größter Wunsch, wie man in diesem Film merkt, ist, dass sie Kontrolle darüber hat, wie ihr Vermächtnis bewahrt wird. Und es geht ganz viel darum, wie möchte sie
erinnert werden.
Genau, wie möchte sie in Erinnerung bleiben. Und sie schafft selber ein Archiv, was ja auch so der absolut selbstinszenierende Move ist.
Ja.
Also ihr könnt euch nicht vorstellen, bevor ihr diesen Film gesehen habt, wie akribisch sie ein Archiv führt über alles, was sie je gemacht hat. Jedes Telefonat, alle Briefe werden schön fein sortiert, jede Fernsehsendung wird nochmal auf Kassette irgendwo bewahrt.
Alle ihre Filme in positiv und negativ.
Ja, alles am Start. Und dann macht es der Film natürlich jetzt so clever, dass es immer wieder um diesen Bogen geht von wir gucken uns Archivmaterial an, wo wir doch Sachen sehen und kriegen gleichzeitig diese Talkshow-Ausschnitte ebenfalls aus ihrem Archiv, wo sie dann gefrontet wird und total emotional reagiert und so, ja. Wie können Sie mir das unterstellen? Und irgendwann wird es dann auch immer so ein bisschen weinerlich. Und diese Opferinszenierung, und es gibt einen Moment, den möchte ich herausstellen, bei dem es mir wirklich schlecht wurde, wo sie dann sagt, ja, als sie abermals angegriffen wird und gesagt wird, sie muss doch irgendwie gewusst haben und wie es für sie war, sagt sie, sie können sich doch nicht vorstellen, wie schwer das für uns Menschen war, die da irgendwie damals halt
nichts gewusst haben.
Die nichts gewusst haben und glücklich in der NS-Zeit gelebt haben, bevor ja dann die schlimmen Sachen passiert sind und dann davon mitbekommen haben und wie für uns dann die ganze Welt zusammengebrochen ist. Und ich denke mir so, ist das gerade dein Ernst?
Ja, als wäre das das Schlimme, ne?
Als wäre das jetzt, ihr seid jetzt die, die wir bemitleiden sollten, ihr armen, treuen Nazis, die, für die dann die Welt zusammengebrochen ist, als Hitler gestorben ist und dann ja langsam, in Anführungszeichen, durchsickerte, was für schlimme Sachen passiert sind. Also da wurde es mir wirklich anders und das war der Moment, den ich gerade eingangs erwähnt hatte, mit da habe ich dann mal wirklich auch 5 Minuten gar keinen Bock mehr gehabt, noch weiter zuzuhören. Und das ist natürlich großartig von diesem Film, weil genau das sollte es ja auch hervorrufen. Und er bleibt aber, wir drücken das jetzt ja gerade vielleicht fast schon zu sehr so aus, als würde sie die ganze Zeit diffamiert werden. Das ist gar nicht so, finde ich. Sondern es wird schon die ganze Zeit streng dokumentarisch weitergemacht. So, also man sieht einfach nur Dinge und auch das Voice-Over fängt jetzt nicht an, sie total.
Es kommt doch selten rein. Es genau. Ist selten Voice-Over.
Voice-Over selten und es wird dann ja auch nicht jetzt irgendwie groß aufgetragen, dass sie jetzt so schlimm sei und dass sie eine Lügnerin ist, sondern es bleibt ganz, ganz beobachtend und arbeitet sich dann halt bis zum Schluss immer weiter in diesen Punkt raus, wie krass, ja, wie getrieben sie ist, ihr Vermächtnis zu retten. Und dann haben wir gerade auf dem Nachhauseweg vom Kino auch gesagt, hätte sie einfach die Klappe gehalten.
Ja, das ist einfach der totale Streisand-Effekt. Sie hat einfach dadurch, dass sie dieses Archiv angefertigt hat und immer geleugnet hat, erst das Licht geworfen, dass es safe so ist.
Ja.
Also, aber natürlich umso besser.
Ja. Also und hätte sie kein Ding aus ihrem Archiv gemacht, hätte einmal in der Talkshow gesagt, Leute, ich wusste nichts, sorry, keine Ahnung. Dann, keine Ahnung, und dann wäre sie von der Bildfläche verschwunden, genau. Hätte sich rar gemacht.
Sie ist
dann
immer zurück ins Rampenlicht gekommen.
Genau, sie kam immer selber zurück und wollte unbedingt dann sich so zeigen und war dann aber beleidigt, sobald jemand kritisch nachgefragt hat. Und dann war sie am Ende ist sie dann immer so, ja, nee, das, also da machen wir jetzt die Kamera aus, das sieht sie jetzt nicht ein. Genau. Bis hin kurz vor Schluss geht sie dann nicht in eine Fernsehshow, weil die gesagt haben, dass sie nicht bereit sind, was rauszuschneiden.
Genau, das ist ein leerer Stuhl.
Boah.
Aber ich finde, also Andres Pfeil agiert ein bisschen wie so ein Kurator des Archivs so ein bisschen, was du jetzt auch meinst mit diesem dokumentarischen und beobachtenden, also wie wenn wir uns sozusagen in eine kuratierte Version des Archivs einarbeiten würden, nur dass wir halt nicht alles anschauen müssen. Und es gibt so 2 Punkte, die sind, finde ich, noch besonders. Man muss vor allem in Betracht ziehen, dass diese Frau 7 Tage, nachdem der Angriffskrieg gegen Polen gestartet ist, als Kriegsreporterin dahin geschickt wurde, damit sie den Angriffskrieg auf Polen auf Film festhält, wo sie dann auch unten an ein Flugzeug rangeschnallt wurde, um mit der Kamera die Bilder zu nehmen von oben, ne? Crazy. Das heißt, die Frau war da und sie weiß ganz genau, was passiert ist. Und dann gibt es eben diese Szene, in der sie am Set durch eine vermeintliche Regieaussage dafür gesorgt hat, dass mehrere Juden und Sinti und Roma erschossen wurden, weil die im Bild standen und dort gearbeitet haben an einer Grube. Und dazu hat es im Archiv natürlich nichts, was sie selbst dazu sagt, aber es gibt immer wieder dieses Wiederholende, dass sie halt das verneint und aber es war es. So wie zum Beispiel in der einen Szene, als rausgeschnitten wurde, dass sie ja scheinbar in den Memoiren von Goebbels erwähnt wird, dass sie mehrmals bei ihm zu Hause war, privat und mehrere Affären hatte. Und dann sagt sie, aber die Kamera lief jetzt ja gerade nicht, oder? Und der Reporter sagt, doch. Und sie sagt, machen Sie das aus, sowas würde ich Ihnen doch niemals vor der Kamera sagen. Und dieser Satz, das ist crazy, weil die sie macht sozusagen dem Reporter klar, sie will das nicht sagen, weil es wahr ist. Und ist aber halt nur eine Person.
Ja.
Und das ist verrückt. Und wenn wir so im Kinosaal sitzen, dann weiß man natürlich direkt, Alter, diese Frau ist verrückt.
Wow. Ja. Also eigentlich sehen wir einen Dokumentarfilm über eine Frau, die süchtig nach Anerkennung und nach Rampenlicht ist, die einfach so Bock drauf hat und dann halt wirklich damit struggelt, dass sie einem Regime gedient hat, von dem dann natürlich irgendwann die ganze Welt weiß, was es für schlimme Gräueltaten begangen hat und jetzt aber natürlich aus der Nummer nicht mehr rauskommen kann, aber einfach es auch nicht ruhen lassen kann, weil genau. Sie immer noch diesen Drang hat, boah, ich muss mich hier inszenieren, genau. ich muss hier nochmal raus und deswegen, das kommt immer wieder und es geht einem wirklich an die Nerven, wo man, und natürlich irgendwann auch sehr ans Herz, als dann doch revealed wird, das, was du gerade erzählt hast mit der Grube und der Regieanweisung, die fairerweise sie natürlich nicht ganz so gemeint hat, da wird dann dieses Missverständnis aufgeklärt, sie hat halt gesagt, ach so, wenn ich hier drehen soll, dann müssen ja aber bitte die Leute hier weg, die gerade ja. Die Grube graben und dann hat halt der Offizier einfach nur weitergegeben, die Juden weg. So. Ja, und klar, das ist dann natürlich unglaublich dramatisch, aber ja, am Ende geht es ja darum, dass sie behauptet, sie hat es nicht gewusst und das ist einer von vielen Beweisen am Ende, dass sie es gewusst hat.
Und dann, als es ruhen sollte, denkt sich diese Frau, sie macht eine Expedition zu einem indigenen Stammesvolk in Afrika.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Um dort, was sagt sie? Ja, dieses Volk muss beschützt werden und da darf die Zivilisation nicht.
Sie soll da nicht hin.
Sie hat da 11 Monate mit den Leuten gelebt und hat ein Fotobuch über das Volk rausgebracht, dass jeder auf der ganzen Welt weiß, dass es dieses Volk gibt, was kompletter Bullshit.
Und es geht hier um die Schönheit und diese Reinheit.
Die Schönheit, so wie bei ihrem Olympia-Film.
Genau.
Bei dem sie gesagt hat, dass sie ja nur im Auftrag gefilmt hat. Also das sind halt alles Eindrücke, die man, wenn man den Film sieht, halt extrem gut verarbeiten kann, würde ich sagen, weil man diesen Einblick in das Archivmaterial hat.
Ja.
Also über diesen Film, man könnte den kompletten Film erklären, aber es gibt keine Möglichkeit, das so zu sehen, wie wenn man den Film gesehen hat, weil dieses Archivmaterial ist das krass. Also was da alles drin ist, ist eigentlich richtig gut, dass sie dieses Archiv geführt hat für uns als Nachwelt, weil wir wissen, dass sie Nazi war und wir wissen auch sicherlich, dass noch ein paar andere Leute, die da drin vorkommen, definitiv auch Nazis waren.
Ja, also wirklich kann man ja eigentlich auch einen Dokumentarfilm ein bisschen genau in diesem Effekt messen, weil ich kann dir ja theoretisch immer, wenn ich einen Dokumentarfilm gesehen habe und dir erzähle, worum es geht, kann ich dir die Story ja auch einfach erzählen. Und was den Film ja sehenswert macht, ist das, was du nicht beschreiben kannst. Diese Gefühle, die dann entstehen, wenn du diese Bilder siehst und die ihr beim Reden zuhörst. Ganz krasser Moment, den ich noch kurz aufgreifen will, ist, es geht ja auch ein paar Mal daneben um ihre konkrete Beziehung zu Adolf Hitler.
Ja.
Dass er nun mal wirklich, kann man einfach sagen, Fan von ihr war und sie das offensichtlich genossen hat.
Ja.
Klar, was am Anfang von mir aus, natürlich, wenn man das jetzt ganz abstrakt sieht, sie ist eine Filmemacherin und das gerade frisch aufstrebende Staatsoberhaupt findet sie super. Ja klar, ist sie dann am Anfang hyped.
Ja.
Da gebe ich ihr noch ein paar Monate Schonfrist, bevor sie wusste, was da abgeht. Aber dann immer noch, während es dann weitergeht, diese Faszination. Und sie leugnet das, sie schafft es ja nicht mal mehr, das so richtig zu leugnen, weil man merkt ihr einfach an, dass sie von dieser Person fasziniert war. Und ihre Ausrede bzw. Rechtfertigung, als sie nochmal darauf angesprochen und dafür outgecallt wird, ist ja so, naja, alle waren doch damals ganz fasziniert von Hitler, ne?
Also die ganze Welt war
fasziniert. Genau, sie sagt dann so, in der ganzen Welt waren die doch, warum werft ihr mir das jetzt vor? So, die fanden den doch alle toll. Was erwartet ihr jetzt, dass ich da Widerstand geleistet hätte? Und das rechtfertigt sie auf eine Art, wo es dir wirklich...
Das ist Bullshit.
Ja, wo dir kurz die Luft stehen bleibt, weil du denkst, was machst du denn gerade? Du gibst hier irgendwie gerade auch zu, dass du, ich sag's mal so platt, ein bisschen auch irgendwie verknallt in diesen Typ warst. Ja. Also sie hat wirklich so eine Obsession mit, oh, und der Hitler, und jetzt ist sie bei dem zu Hause und jetzt darf sie noch einen Film mit ihm machen. Und sie sagt ja auch ein paar Mal, wer hätte da denn Nein gesagt?
Ja, so, also, sie hätte ja auch nicht zu Stalin oder zu Churchill Nein gesagt, aber das ist halt Bullshit.
Ja, absoluter Bullshit. Und auch diese Obrigkeitsinszenierung dann auch, dass sie, das fand ich auch so dumm, dass sie das dann sagt in dieser Talkshow, dass sie meint, der Talkshow-Host fragt dann irgendwie wie, ja, jetzt gebe ich Ihnen auch mal noch die Chance, was wollen Sie denn jetzt dazu sagen? Und dann sagt sie auch, ja, was Sie hier wollen, ich komme hier ja und ich mache ja das, was Sie von mir wollen. Ich denke mir so, ach was, da hat auch jemand einfach ein krasses Gefühl für, ich mache immer das, was Leute von mir sagen.
Genau.
Das ist natürlich ein sehr altdeutscher Wert.
Ja, wie und, sie selber auch sagt, die ja. Werte, zu denen das deutsche Volk eine Veranlagung hat,
ja,
wo genau. Ich ihr definitiv widerspreche.
Die letzte Szene des Films lässt einen dann nochmal ganz, ganz kalt zurück. Also da wird es dann nochmal in einem Satz auf die Spitze getrieben und so ein bisschen der emotionale Beweis dafür, wie sie das gesehen hat. Und eben am Ende sind wir jetzt rausgegangen und ein bisschen diese Schadenfreude, dass man denkt, ja, schade, Leni, du wolltest dein ganzes Leben, dass du irgendwie gut in Erinnerung bleibst und wolltest ein Kontrollfreak sein, wie man dich in Erinnerung behält.
Wir sprechen jetzt, so zwei Hampelmänner in der zweiten Folge schon über dich, genau, und dass du und auf das jeden Fall ein Nazi warst.
Jetzt wissen alle, selbst Thomas und Dominik aus fucking Freiburg, dass du ein scheiß Nazi warst.
Das
war's, end of story.
Ich find's halt auch irgendwie, gerade wir so als Filmfans sind ja auch so, wir teilen ja etwas mit ihr, was man ihr in manchen Szenen auch anmerkt. Mhm. Diese Faszination für das Bild und irgendwie die Kadrage und alles, wie alles angeordnet ist im Bild und die Beleuchtung und so, das merkt man ihr an. Mhm. Das, man merkt, dass sie tatsächlich ein Auge dafür hatte. Aber was sie halt filmt, ist halt crazy. Sie sagt so, ja, hier bewegen wir jetzt die Kamera auf einem Fahrstuhl und dann schwenkt die Kamera nach rechts und nach links und hier sieht man jetzt richtig gut die tollen Hakenkreuzflaggen, wie die gegeneinander im Bild laufen. Und denkst so, wenn du die Scheiße richtig genutzt hättest, hättest du wahrscheinlich gute Filme gemacht, die nicht von Nazis gemacht werden und du hättest wahrscheinlich dein Leben lang ein sehr gutes Leben gehabt.
Ja. Genau, das ist eigentlich ein guter Punkt. Der wird eigentlich im Film dann nie explizit gemacht, dass sie hätte ja auch immer die Wahl gehabt, zu einer Art Heldin zu werden im Nachhinein. Natürlich hätte sie jetzt nicht krass was verhindern können, das wissen wir alle. Also hätte sie sich dann dagegen gestellt, jo, dann wissen wir alle, wie es ausgegangen wäre. Aber sie hätte ja auch sich sagen können im Nachhinein, ich mach's mal so ein bisschen wieder gut und nutze das eine Talent, was ich habe, nämlich, dass ich ja schon eine krasse Filmemacherin bin, was ja die ganze Welt auch anerkennt.
Genau, so wie letztes Mal erwähnt, Quentin Tarantino ja. mag sie deswegen für genau. ihr Auge.
Und sie hätte ja die Wahl gehabt, nach dem Krieg dann doch zu sagen, okay Leute, es tut mir leid, ich übernehme Verantwortung, ich habe da mitgemacht auf einer Ebene. Ja. Sie hätte ja auch versuchen können, das zu rechtfertigen mit so, hey, ich war aber auch nur die Filmerin. Ja. Vielleicht wäre sie ja irgendwie damit durchgekommen moralisch, dass man sie jetzt nicht völlig gehatet ja. hätte. Ich weiß es ja nicht. Ja. Und hätte dann gesagt, komm Leute, jetzt mache ich es aber richtig und gebe dieses Material jetzt halt irgendwie auf eine gute Weise wieder.
Ja, und arbeite es auf.
Und arbeite halt an Erinnerungskultur und zeige mal, was da alles abging. So, also das Filmmaterial ist ja wertvoll.
Ja, aber
und
sie verkackt es ja dann. Das ist aber halt der große Punkt, dass sie halt tief im Innern, obwohl sie es nie zugegeben hat, halt einfach selber ein Nazi war.
Ja.
Ja, das ist vielleicht ein guter Punkt.
Das ist der gute Punkt.
Weil jemand, der das so sieht, wie du gerade gesagt hast, hätte das wahrscheinlich gemacht. Aber Leni Riefenstahl war halt eben nicht dieser Mensch.
Ja. Ja, also es ist ein Dokumentarfilm, der unglaublich sehenswert ist, der wehtut, der auch wirklich an ein paar Stellen zu Recht nervt. Es gab auch wieder, haben wir letzte Woche ja auch viel drüber geredet, es gab Reaktionen im Publikum.
Genau, so ein Lachen oder sowas auch, ne?
Ja, also so ein Lachen, was einem im Hals stecken bleibt. Oder auch, mich hat es ein bisschen genervt, Grüße an die Leute, die mit uns gerade im Saal waren. Also es gab wirklich so ein paar Reihen hinter uns, gab es zwei, drei Parteien, die auch immer wieder wirklich was, also ganze Sätze halblaut in den Saal gesagt haben.
Es war schon eine hübsche Frau.
Stimmt,
kam in den ersten
da war ich mir nicht sicher, ob ich das richtig gehört hatte.
Und da war ich so, okay. Also, okay, Boomer. Ist in Ordnung.
Ja,
und also jetzt Ruhe.
Man muss dazu sagen, ist natürlich bei der Thematik vielleicht auch ganz klar, es waren ja auch viele ältere Leute im Publikum. Wobei ich glaube, das ist jetzt so ein Dokumentarfilm, der wird alle abholen.
Sicher, sicher.
Die halt irgendwie Bock drauf haben, sich das anzugucken. Und ja, es war eine komische Erfahrung im Saal gerade, weil eben es war viel Reaktion, das fand ich auch zu Recht, wie du ja letzte Woche gut analysiert hast. Man hat irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis,
sich davon zu distanzieren.
Genau, sich zu distanzieren und vielleicht haben wir beide, sind dann halt ruhig, aber das liegt vielleicht an unserer Gesamteinstellung zum Film, aber andere haben vielleicht das Bedürfnis, mal kurz laut durchzuatmen oder irgendwie halt was zu zeigen. Aber so ein paar Leute im Kino haben auch wirklich einfach unnötigerweise, auch an ganz komischen Stellen, dann laut irgendeinen Satz dazu gesagt. Dann war ich manchmal mehr so, was macht ihr denn gerade?
Ja, keine Ahnung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen den Bezug zum Kino verloren haben und das so ein bisschen als verlängerter Arm der Couch abends Doku, weißt du, dass man dann mit seiner Frau oder seinem Mann da hingeht und dann halt mal was sagt dazu.
Mhm.
Aber vielleicht ist es das nicht immer wert, weil so ein Film braucht ja nicht den Kommentar von uns als Zuschauenden, der steht alleine.
Nicht.
Ja. Und das funktioniert sehr gut. Also Andres Feil, auf jeden Fall sehr starke Arbeit. Sandra Maischberger hat da produziert.
Mhm.
Finde ich super. Und warum auch immer, aber Wim und Donata Wenders im Abspann standen, fand ich aber auch toll.
Ja, das
die beiden setzen sich aber für sowas, glaube ich, immer ein.
Musst du mal mit Papa Wim quatschen. Thomas ist ja dicke mit Wim Wenders.
Ich bin ja richtig dicke mit Wim Wenders.
Willst du mal ganz kurz noch deine Wim Wenders-Story erzählen? Ich finde das, weil wir haben jetzt heute so viele schwere Themen aufgemacht. Es ist aber auch schön, wenn du noch was Nettes sagst.
Im Juli dieses Jahres war ich in Bologna auf dem Il Cinema Ritrovato, auf dem Filmfestival der restaurierten Filme oder so ein bisschen so Filmfestival des Rückblicks, könnte man eigentlich sagen. Und da lief Paris, Texas in der restaurierten Version am Cinema Piazza Maggiore. Das ist ein Riesenplatz, auf dem dann die ganzen zwei Wochen ein Open-Air-Kino aufgebaut ist und da sollte Wim Wenders seinen Film vorstellen, der
in
ist frisch
Bologna
war. In Bologna, ja, genau.
Ja.
Und er stand eben auf der Liste und ich habe gesagt, okay, da würde ich gern hin, aber an dem Abend war auch Fußball-EM. Und der Tag war relativ lang. Ich habe irgendwie 6 oder 7 Filme schon gesehen und habe gedacht, ach komm, ich setze mich einfach in dieses Irish Pub um die Ecke des Piazza Maggiore und trinke da ein Bier und schaue das Spiel in Ruhe, einfach den Abend ausklingen lassen. Und plötzlich sehe ich, wie Donata Wenders dieses Etablissement betritt. Und ich denke mir so, holy shit. Und denke mir schon so, woher kenne ich diese Frau? Ne? Kurz überlegt, dann natürlich gewusst, okay, wahrscheinlich wird es einen Sinn geben, warum die hier ist. Und dann kam seine vermeintliche Managerin rein mit einem wunderschönen Perfect Day Sticker auf ihrem MacBook. Also wirklich der Hammer. Ich habe gedacht, ich muss fragen, woher sie diesen Sticker hat. War natürlich dann im Endeffekt unlogisch, weil 2 Minuten später eben Wim Wenders dieses Lokal betritt und einfach straight up auf mich zuläuft. Und ich so, ich saß an der Bar, es ging so um die Ecke. Er läuft auf mich zu und kommt so direkt zu mir. Also, bist du Deutsch? Ich so, ja. Wo ist denn die Toilette? Und ich so, vorne links, glaube ich, aber dürfte ich mich kurz vorstellen? Und er so, ja klar. Und dann habe ich ihm gesagt, wer ich bin, dass ich hier in Freiburg im Kino arbeite. Das Kino kennt er, weil er hat ja selber in Freiburg studiert.
Ja.
Und dann hat er mich so richtig herzlich in den Arm genommen. Oh. Und dann habe ich mir gedacht, Papa, komm her. Und dann haben wir noch ein kleines Bildchen miteinander gemacht. Und ich habe ihm noch gesagt, wie viel mir Perfect Days doch bedeutet, als toller Film, der auch in kleinen Kinos sehr gut lief. Finde ich super. Also Wim Wenders auf jeden Fall, ich bin eigentlich ein Verfechter von Never Meet Your Heroes, aber Wim Wenders hat mir tatsächlich da gezeigt, dass es doch sehr toll ist.
Ich möchte kurz vorlesen, Thomas, also ich finde es auch toll, dass du mir dann geschrieben hast. Ja. Also das war ein Abend, da war ein Deutschlandspiel, ne?
Genau, Deutschland gegen Italien, glaube ich sogar.
Genau, und Thomas schreibt mir einfach am Sonntag, den 23. Juni diesen Jahres um 21.40 Uhr. Digga, ich schaue gerade mit Wim Wenders Fußball. WTF. Ich glaube, das ist das Unwahrscheinlichste, was ich mir vorstellen kann. Ich, wo? Thomas, in einem Irish Pub in Bologna mit seiner Frau und Freunden von ihm. Ich, wie geil, sag Grüße. Hab gesagt, wie geil ich Perfect Days fand. Und dann habe ich natürlich die wichtigste Frage gestellt. Und ist er nett? Und dann hat Thomas gesagt, super lieb, hat mich richtig in den Arm genommen, haha, hab fast geheult.
Ja, war crazy. Oh. Also mein Herz war auf jeden Fall in die Hose gerutscht. Ich hatte Schweißhände, ich hatte auch schon 3 Bier drin. Und es war wirklich so, ich hatte schweißige Hände, ich habe gezittert. Und dann läuft er auf mich zu und ich denke mir so, holy shit.
Ja. Wahnsinn. Grüße raus an Wim.
An Wim. Wir Papa sind große Wim. Fans.
Ja, und Thomas hat jetzt sogar so ein schönes Selfie mit Papa Wim.
Ja, also wenn ihr mal sehen wollt, dann schaut doch gern in Shownotes in mein Letterboxd-Profil.
Oh ja, stimmt. Da
findet ihr mich und Papa Wim.
Ja, generell toller Vorschlag. Schaut gerne unsere Letterboxd-Profile an, weil da kriegt ihr eigentlich die Kurzversion unseres Geschwafels hier im Podcast, weil wir natürlich die Filme, die wir hier besprechen und gesehen haben, immer mit einer kurzen Review beehren. Gut, in Thomas' Fall steht dann da, ich weiß noch nicht genau, was ich über diesen Film denken soll.
Ja, aber es ist manchmal besser, weil dann denke ich wenigstens dran, ihn einzutragen.
Right.
Ja. Ich habe manchmal Angst, das zu vergessen. Und da findet ihr aber auch den ganzen anderen Stuff, den wir so gucken. Bei mir sind es öfter auch Kurzfilme.
Ja.
Die da gelockt werden.
Da kann man jetzt Thomas Merkle Superfan werden.
Genau.
Ich bin noch gar nicht so lange auf Letterboxd, deswegen ist bei mir nicht so satisfying, aber ich freue mich trotzdem, wenn ihr mal reinguckt. Und ich gebe mir sehr Mühe, dann doch schon einige Worte bei den Reviews zu finden. Und genau, wenn euch das Geschwafel zu Enora heute zu viel war, dann könnt ihr euch die Kurzversion. Ist natürlich clever, dass ich jetzt erst am Ende sage, ne?
Natürlich. Aber es ist auch noch eine kleine Empfehlung am Ende. Jeden Samstag läuft auf Arte und dann auch in der Mediathek das Arte-Kurzfilmprogramm Kurzschluss. Mhm. Da laufen kuratierte Kurzfilme zu einem bestimmten Thema, meistens 3 oder 4 und dann danach kleine Making-ofs oder Gespräche mit den Filmschaffenden. Großartig, weil durch diese Zusammenarbeit aus Deutschland und Frankreich sind da super Sachen dabei. Also schaut da mal rein.
Stark. Thomas, gibt es eigentlich irgendwas, was jetzt die nächste Woche startet oder heute gestartet ist, was du dir angucken magst?
Ja, wie gesagt, Ridley Scott kommt mit Gladiator um die Ecke.
Stimmt, nächste
Woche. Da ist am Mittwoch auch schon Preview, am Donnerstag geht's los. Und ich habe ja letztes Mal gesagt, Ridley Scott könnte doch mal wieder was Fantastisches machen. Mhm. Diese Woche kam die Nachricht, Ridley Scott macht noch einen Alien-Film.
Ach was.
Der Hammer. Zwar wieder eine Fortsetzung zu was er schon einmal gemacht hat.
Das ist das Problem. Du hast dich beschwert, dass er zu viele Fortsetzungen macht und hast gesagt, er soll mal wieder was Fantastisches machen.
Aber lieber einen Alien-Film. Ja. Also es ist besser, aber wir werden sehen. Vielleicht reden wir dann über Gladiator. Und worauf freust du dich?
Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass mich Hypnose interessiert. Muss ich tatsächlich heute einfach wieder aufnehmen, weil ich es nicht geschafft habe. Will ich immer noch gucken. Ich glaube, ich decke jetzt so die kleinen Sachen ab. Ich meine, Gladiator ist dann natürlich ein Big One. Gladiator 2 natürlich. Ich gucke mir auf jeden Fall noch Marianengraben an. wo ich ein bisschen Angst habe. Den
habe ich gar nicht auf dem Schirm.
Das Post, und das war ein Bestseller, also die ganzen Lesefans da draußen kennen es vielleicht. Und der wurde jetzt verfilmt mit Luna Wedler in der Hauptrolle. Und das Poster, was bei uns auch in den Kinos hängt, sieht so wahnsinnig kinderfilmmäßig aus. Und das macht mich so...
Ach, super steril auch, das Poster. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, schreibt man Marianengraben nicht mit Doppel-N?
Das habe ich auch nicht gecheckt. Das ist ein Wortspiel. Da sind wir jetzt vielleicht
einfach doof. Marianengraben. Genau. Müssen wir noch mal tiefer ergründen, ja. So wie den Marianengraben.
Ja, wer von euch teilt mit uns, dass er das auch nicht wusste, falls man das jetzt wirklich so schreibt und wir einfach doof sind.
Marianengraben.
Auf jeden Fall, was ich kurz sagen wollte, das Poster sieht nach Kinderfilm aus. Und darauf hätte ich jetzt in dem Fall nicht so Bock. Und es, ja, ich habe ein bisschen Schiss, dass es dann doch so typisch deutscher Film, wobei ich glaube, es ist gar keine deutsche Produktion, sondern ich weiß gar nicht, es ist irgendwie Österreich und Luxemburg mit am Start, keine Ahnung. Dass es dann doch so ein bisschen oberflächlich inszeniert ist und so die typische Farbgebung, die man aus deutschen Filmen kennt, habe ich schon ein bisschen Schiss. Andererseits interessiert es mich sehr. Soll halt eine tolle Story sein und auch mit liebevoll erzählt. Deswegen, ich gucke es mir an. Schauen wir mal, vielleicht.
Dann berichten wir.
Vielleicht berichte ich darüber, vielleicht dann auch nicht, dann wisst ihr in dem Fall, was passiert ist. Genau, das passiert nächste Woche, aber ich denke, ja, Gladiator 2, da werden wir nicht drum rumkommen,
darüber zu sprechen. Wird, glaube ich, auch sehenswert, also ja. Den muss man, glaube ich, sehen, um im Gespräch zu bleiben. Ist doch super.
Ist doch super. Thomas, super geil. Ich danke. Ich danke für die Zeit. Euch viel Spaß beim Filme gucken, Filme nerden und Reviews schreiben.
Unsere Show bewerten auf Spotify. Ja,
genau, wie immer der liebe Gruß. Danke für eure lieben Rückmeldungen zu Folge 1. Bleibt dran, empfehlt es Leuten, das ist eigentlich das Allerwichtigste, um an mehr Menschen ranzukommen. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns auch gerne Sachen, wenn ihr sagt, hey, was labert ihr, der Film war voll geil, das, was Thomas in Minute 3 gesagt hat, war komisch. Immer her mit eurem Stuff, und wenn ihr Empfehlungen habt oder Wünsche, tatsächlich kamen schon ein paar Leute, haben mich gefragt, könnt ihr mal was über das und das sagen? Wir behalten das auf jeden Fall im Kopf. Und sobald Zeit ist, machen wir das. Wir freuen uns voll, wenn ihr aktiv seid. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen:
Bis bald im Kino.
Bis bald im Kino.